ARD. Es ist Frühling. Die Vögel singen, die Blumen blühen und die Fake-Shops schießen aus dem Boden. Nee, ihr habt euch nicht verhört. Selbst Internetbetrug scheint ein Saisongeschäft zu sein. Zurzeit bieten Betrüger im Internet besonders gern Gartenzubehör und Fahrräder an. Aber auch vor Fake-Shops für Campingmarkisen und Surfbrettern warnt die Verbraucherzentrale Hamburg auf ihrer Internetseite. Das Rattenfängerprinzip, das ist übrigens im Sommer, Herbst, Winter immer das gleiche. Die Verkäufer locken mit unwiderstehlichen Schnäppchenpreisen, die Kunden bezahlen im Voraus, aber die Ware, die kommt nie an. Warum man sich vor sowas, vor allem auf der Suche nach einem neuen Fahrrad, im Moment wirklich in Acht nehmen sollte und woran man die Betrüger erkennt, das weiß der Jan Ulrich unserer Redaktion, mein Kollege Markus Plettendorf. Und er erklärt es uns wie immer in nur gut 10 Minuten. Damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu in der ARD Audiothek und heute mit mir, Susanne Tappe. Hallo Markus.
Hallo Susanne.
Die Verbraucherzentrale Hamburg warnt vom unvorsichtigen Fahrradkauf im Internet. Warum denn genau?
Ja, weil man herrlich reinfallen kann, wenn man auf der falschen Internetseite unterwegs ist. Im Moment gibt es nämlich ziemlich viele Fake-Shops, also Online-Händler, die eigentlich gar keine sind und nicht wirklich was verkaufen wollen. Und da werden auf täuschend echt gestalteten Internetseiten vermeintlich günstige Räder, E-Bikes, aber auch Ersatzteile und Zubehör angeboten. Man findet da durchaus auch sehr hochwertige Produkte. Ich habe mal ein bisschen gestöbert, war bei einem Shop, der von den Verbraucherschützern auch als dubios eingeschätzt wurde. Da habe ich ein teures E-Bike mal eben 700 Euro günstiger entdeckt, unter Herstellerpreis, also schon ordentlicher Rabatt.
Dann hast du gleich gekauft.
Selbstverständlich, zwei.
Eins für mich.
Genau, das verkaufe ich dir aber nur 300 Euro günstiger. Nein, Gravel-Bikes sind im Moment ja auch total angesagt. Mhm. Habe ich auch in einem anderen Shop eins gefunden, soll original 3.300 Euro kosten. Da waren es nur 2,9. Also herrlich. Allerdings, das Problem bei diesen Fake-Shops ist, wenn ich dann bezahlt habe, das geht fast immer nur per Überweisung oder Kreditkarte, ja, dann kriege ich die Ware halt einfach nicht, erreiche auch niemanden, um mich zu beschweren.
Und dann haben wir den Salat.
Genau, bei hochwertigen Fahrrädern, wenn ich dann wirklich 3.500 Euro irgendwohin überwiesen habe, das tut schon richtig weh.
Ja, das sehe ich ein. Trotzdem habe ich mich gefragt bei der Meldung, dass die Verbraucherzentrale Hamburg warnt, Fake-Shops sind doch nichts Neues. Das gibt es doch schon länger. Deswegen guckt man ja vielleicht auch mal ins Impressum oder so. Also warum warnen die gerade jetzt davor?
Ja, sie beobachten im Moment wirklich wohl im Fahrradbereich den Saisonauftakt. Aber was im Gegensatz zu früheren Zeiten der Fall ist, ich erkenne diesen Fake-Shop eben nicht mehr unbedingt auf den ersten Blick. Teilweise auch nicht mal mehr auf den zweiten. Du hast gerade das Impressum erwähnt. Also erster Blick gucke ich mir die Seite an. Klar, wenn die voll Rechtschreibfehler ist, dann sehe ich schon, uiuiui. Das erkenne ich schon überhaupt nicht mehr. Die Internetseiten sind wirklich, wirklich gut gemacht. Zum Teil auch 1:1 Kopien von seriösen Shop-Anbietern.
Okay.
Wenn ich dann ins Impressum gehe, ja, dann entdecke ich da plausible Adressen in Deutschland mit Namen von Geschäftsführern, sogar mit Handelsregisternummer. Also das ist wirklich auf den ersten Blick überhaupt nicht mehr zu erkennen. Manchmal schon, bei einem Shop, den ich mir angeguckt habe, da war es dann relativ einfach. Die Telefonnummer, die war 000000.
Ja, die richten die bestimmt gerade noch ein.
Ja, genau. Aber eben in ganz, ganz vielen Fällen ist es so, es ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
Okay, dann hilf mir. Also was muss man denn jetzt machen, um zu erkennen, ob so ein Shop seriös ist oder nicht?
Also Verstand einschalten, das hilft ganz oft. Ja, man muss es ja wirklich mal ganz offen sagen, bei manchen ist dieses Geizgehen so ausgeprägt.
Ja, gut.
Und wenn sie ein Schnäppchen entdecken, dass der Verstand ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also, wenn ich ein neues Rad haben möchte und ich kaufe das nicht beim stationären Händler, was ich meistens tun würde, oder gehe zum bekannten Versandhändler. Ich gebe zu, ich habe auch schon mal ein Fahrrad im Netz gekauft, aber eben bei einem bekannten Händler. Dann vergleiche ich natürlich die Preise. Und was man dann feststellt, ist, die sind eigentlich relativ nah beieinander. Mhm. Und wenn ich dann jetzt einen Shop habe, wo es so deutlich, deutlich günstiger ist, also so ein Angebot, was zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist das meistens auch nicht wahr.
Macht Sinn.
Ne? Also, Verstand einschalten. Wenn ich dann so ein super Angebot habe, sollte ich misstrauisch werden, mir die Seite genauer angucken. Was ich machen kann, wenn eine Telefonnummer angegeben ist, ja, dann rufe ich da einfach mal an. Geht da derjenige ans Telefon, der da auch genannt ist? Oder ich gucke ins Registerportal, also Handelsregister online, ob diese Handelsregisternummer, die da steht, wirklich existiert und zum angegebenen Unternehmen gehört. Ich sollte sehr misstrauisch werden, wenn die einzigen Bezahlmöglichkeiten Überweisung und Kreditkarte sind und der Warenversand erst nach Geldeingang erfolgt.
Keine Möglichkeit der Rechnung.
Ja, genau. Wenn's, habe ich bei den Shops auch, damit ich keine Reparatur- oder Serviceangebote für Inspektionen gibt. Also ich würde dann da schon nicht mehr bestellen. Und dann haben wir noch das Thema Gütesiegel, auch ganz spannend. Auch die werden natürlich gefälscht, von Trusted Shops zum Beispiel. Ich kann aber umgekehrt suchen. Ich gehe auf die Seite von Trusted Shops vom Gütesiegel und suche nach dem Unternehmensnamen. Und wenn ich den dann da nicht finde, dann Finger weg. Also so, zu aller guter Letzt, die Verbraucherschutzzentralen, die veröffentlichen selbst regelmäßig Listen, wo Fake-Shops oder Internetseiten, die unter Fake-Shop-Verdacht stehen, aufgelistet sind. Und es gibt sogar einen Fake-Shop-Finder. Da gibt man dann einfach die Internetadresse ein und dann kriegt man mit so einer Ampel angezeigt, ist der Shop in Ordnung, grün, sollte ich vorsichtig sein, gelb oder Finger weg, rot.
Okay, das ist ja sehr eindeutig und auf jeden Fall hilfreich. Nehmen wir mal an, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, wie man so sagt. Also, ich bin auf den Shop reingefallen, die Ware ist nicht gekommen. Was kann ich tun? Weil du hast ja gesagt, meistens Überweisung oder Kreditkarte. Anders als bei einer Lastschrift kann ich das Geld nicht so einfach zurückholen.
Einfach nicht. Also was du tun kannst, ist hoffen und beten und auf alle Fälle versuchen, das Geld zurückzuholen. Manchmal klappt das, eine Rückbuchung, wenn man sehr zeitig unterwegs ist. Also Kontakt aufnehmen zur Bank bzw. zum Kreditkarteninstitut und gucken, ob man noch was machen kann. Strafanzeige erstatten. Ganz wichtig, dass man denjenigen, die diese Shops betreiben, auch mal auf die Finger klopft und den verdächtigen Shop auch bei den Verbraucherschutzzentralen melden. Da gibt es auch eine eigene Internetseite, wo man solche Fake-Shops melden kann. Das bewahrt dann zumindest vielleicht noch andere Menschen davor, den gleichen Fehler zu machen.
Ja, und ich kann die ein bisschen ärgern, wenigstens. Weiß man denn eigentlich, wie hoch die wirtschaftlichen Schäden sind, die durch solche Fake-Shops insgesamt verursacht werden?
Nee, da habe ich also keine Gesamtsumme gefunden, die auf Fake-Shops zurückzuführen ist, weil das auch nicht gesondert ausgewiesen wird. Also ich habe die Internetkriminalität oder die Betrugsgeschichten insgesamt, aber speziell Fake-Shops sind meines Wissens nach nicht nochmal extra ausgewiesen. Außerdem ist die Zahl der Dunkelziffer garantiert extrem hoch. Also ein 3.000-Euro-Fahrrad, das zeigst du vielleicht noch an. Hast du dir für 25 Euro irgendein Zubehörteil, eine neue Klingel für einen Zehner gekauft und die kommt nicht, ja, meine
Güte. Machst du dir nicht die Arbeit.
So, ja. Dann gibt's ja auch noch die anderen Shops. Ich nenne die mal so halbe Fake-Shops. Da kriege ich dann zwar Ware, die entspricht aber überhaupt nicht dem, was mir eigentlich
die
versprochen
Klingel
wurde.
Die Klingel irgendwie nur so groß wie ein Daumennagel.
So zum Beispiel minderwertig, gefälschte Ware, aber... Also zwei Zahlen habe ich aber gefunden, die fand ich ganz spannend. In Süddeutschland soll ein Mann über 3 Jahre hinweg alleine 52 Fake-Shops mit mehr als 2000 abgewickelten Bestellungen betrieben haben.
Wow, da war jemand fleißig. Und?
Schaden mehr als 1 Million Euro von einem Täter. So.
Autsch.
Ja, jetzt können wir ein bisschen hochrechnen. Und die Verbraucherzentralen, die haben im vergangenen Jahr fast 6-mal so viel Beschwerden zu Fake-Shops verzeichnet wie noch 2020.
Okay, das Problem scheint also auf jeden Fall größer zu werden. Warum werden denn diese identifizierten Fake-Shops, also du sagst ja, da gibt es auch Listen bei den Verbraucherzentralen, eigentlich soll man das unbedingt anzeigen. Warum werden die denn nicht sofort geschlossen, sodass ich diese Seiten im Netz gar nicht mehr finde?
Ja, weil das oft gar nicht so einfach ist, die Betreiber wirklich zu ermitteln. In vielen Fällen sitzen die im Ausland. Auch die Internetadressen sind gar nicht in Deutschland oder Europa angemeldet worden. Auch der Provider, der so eine Seite dann vom Netz nehmen könnte, also der technische Dienstleister, auf dessen Servern die Seiten dann gespeichert sind, sitzt häufig im Ausland. Da ist, muss man dann Rechtshilfe ersuchen, starten. Und das ist eine relativ komplexe, langwierige Geschichte. Und häufig sind diese Shops dann auch nur kurz im Netz und werden dann selbst von dem Betreiber vom Netz genommen und der macht sofort unter einer anderen Adresse einen neuen Shop auf. Also gar nicht so einfach, da schnell dran zu kommen an die bösen Jungs und Mädchen.
Okay, also eindeutig am Ende liegt es bei mir als Verbraucherin selbst aufzupassen. Noch eine Frage zum Schluss. Du bist ja selbst passionierter Fahrrad- und vor allem Rennradfahrer. Ist dir das eigentlich auch schon mal passiert, dass du auf so ein vermeintliches Schnäppchen im Internet reingefallen bist?
Glücklicherweise noch nicht.
Gut, Markus, dann kauf weiter im Fahrradshop deines Vertrauens.
Ja, wie gesagt, ich habe auch ein Rennrad aus dem Versandhandel, aber von einem großen, bekannten Versandhändler, der im Übrigen auch ein paar Filialen hat, wo es auch eine Adresse gibt, wo ich das Fahrrad zur Inspektion hinschicken kann und so weiter und so fort.
Verstehe. Gute Tipps. Vielen Dank für die Recherche, Markus.
Gerne.
Nur rund ein Viertel aller Fahrräder wird übrigens im Internet gekauft, sagt der Zweirad-Industrieverband. Drei Viertel im Fahrradladen vor Ort. Mit Blick auf die Fake-Shops sicherlich die bessere Wahl. Und außerdem kann man sich da individuell beraten lassen und auch mal eine Runde Probe fahren. Bei im Schnitt knapp 3.000 Euro, die Kunden vergangenes Jahr für ein E-Bike gezahlt haben und immer noch knapp 500 Euro für einen klassischen Tretesel, ist auch das sicherlich keine schlechte Idee. So, das war's schon wieder fast für heute, aber ich wollte euch noch sagen, wir sichten hier fleißig eure Themenvorschläge, die ihr uns per E-Mail geschickt habt. Erstmal vielen Dank dafür. Die Themen Ärger bei der Postbank und das Fernwärmemonopol, die haben wir ja schon aufgegriffen und an anderen Vorschlägen sind wir dran. Verzeiht uns, wenn das mal länger dauert. Zum einen ist einiges davon echt komplex und zum anderen versuchen wir den Moment abzupassen, wo das möglichst viele von euch interessiert. Sprich, manchmal warten wir einfach noch auf den richtigen Anlass. Füttert uns gern weiter mit Ideen per E-Mail an wirtschaft@ndr.de und abonniert uns doch einfach, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich bin Susanne Tappe und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, macht es gut!